Christian Schicher ist Professor für Medienethik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Herr Schicher, seit Gladbeck steht im deutschen Pressekodex, dass Geiselnehmer nicht interviewt werden sollten. Das sind die Veränderungen nun auf dem Papier. Wie hat sich denn die Realität seit Gladbeck verändert?
Also soweit ich informiert bin, sind tatsächlich Geiselnehmer nicht mehr interviewt worden. Das war aber vorher auch nicht der Fall und an sich ist es auch selbstverständlich, dass sowas gar nicht festgeschrieben werden muss. Grundsätzlich sind natürlich Straftäter nicht zu interviewen. Man sollte ihnen keine Bühne geben und insofern wurde etwas Selbstverständliches nochmal schriftlich festgelegt.
Es gibt ja jetzt nun Berichterstattung über Gewalt, vor allem Bilder von Gewalt, die wirklich Persönlichkeitsrechte verletzen, die aber gleichzeitig auch aufklärerisch sein können. Ein Beispiel sind die Aufnahmen von Polizeigewalt 1991 in Los Angeles, die Gewalt gegen den schwarzen Rodney King oder auch jüngst wieder Bilder in den USA von Polizisten, die einfach auf Menschen mit schwarzer Haut schießen. In diesem Spannungsverhältnis von juristischer Nähe und aufklärerischer Nähe, wo würden Sie denn da Gladbeck verorten?
Also bei Gladbeck war es eindeutig so, dass es ausschließlich um Voyeurismus ging. Also da wurde ja nichts aufgeklärt, da wurde ja ganz im Gegenteil letztendlich die Polizeiarbeit behindert. Die Polizisten konnten nicht vernünftig arbeiten. Es war eine vollkommen unübersichtliche Situation, wo das Leben der Geiseln, das Leben der Passanten, der Journalisten hochgradig gefährdet war. Also da geht es nicht um Aufklärung. Und in einem solchen Fall geht es ja auch nicht darum, wie Sie es gerade angesprochen haben, dass im Grunde genommen Formen von Diskriminierung an die Öffentlichkeit gerichtet werden, sondern es ging um eine ganz normale Straftat und insofern hat das mit Aufklärung über gesellschaftlich relevante Missstände gar nichts zu tun.
Gladbeck war 1988, also im Grunde noch in der Frühphase des dualen Systems, der Frühphase auch vor allem des privaten Rundfunks. Das erste Interview mit den Geiselnehmern von Gladbeck, das wurde dann ja auch mit RTL oder für RTL geführt. Warum hat denn dieses sensationsgierige Rudelverhalten der Medien damals vor allem auch die Öffentlich-Rechtlichen mit erfasst?
Also ich habe den Eindruck, dass im Grunde genommen die beteiligten Journalisten ein Stück weit auch überfordert waren. Also so etwas passiert ja relativ selten. Also Geiselnahmen passieren natürlich immer wieder, aber normalerweise ist es ja so, dass bei Geiselnahmen die Täter versuchen, möglichst schnell das Weite zu suchen und eben nicht erkannt zu werden. Das war eine sehr spezielle Situation. Ich möchte auch nicht allen beteiligten Journalisten den Vorwurf machen, dass sie jetzt aus purem Voyeurismus dabei waren, sondern es war im Grunde genommen aus meiner Sicht vielleicht so ein Spannungsfeld, einerseits wirklich über das Geschehen zu berichten und Öffentlichkeit herzustellen. Auf der anderen Seite war es aber sicherlich auch so, dass sie schlicht und ergreifend aus meiner Sicht einfach überfordert waren. Das haben ja im Grunde genommen eine ganze Reihe von Journalisten im Nachhinein auch gesagt. Es waren ja auch sehr prominente Journalisten dabei. Also Frank Plasberg war dabei, Udo Röbel war dabei, die sich da letztendlich auch sehr reflektiert und sehr kritisch zu ihrem eigenen Verhalten geäußert haben. Aber dennoch ist es so, dass im Grunde genommen die Journalisten Diskursteilnehmer geworden sind. Das heißt, sie sind aktiv ins Geschehen eingegriffen und das ist natürlich nicht die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten.
Bleiben wir noch mal kurz bei diesem Erfahrungsbericht von Frank Plasberg. Der hat ja erzählt, dass sein Interview mit einem der Geiselnehmer von Gladbeck damals im Südwestfunk nicht gesendet wurde, weil sich der Redakteur dann dagegen entschieden hat. Wenn wir uns mal diese journalistische Zwischenebene angucken, wer dann entscheidet sozusagen darüber, ob man so etwas sendet oder nicht, welche Kriterien sind denn wichtig für diese Entscheidung?
Ja, Sie haben es im Grunde genommen eben schon angesprochen. Es geht einerseits um das öffentliche Interesse an derartigen Vorgängen auf der einen Seite. Darüber hinaus muss man sich aber auch über die Folgen Gedanken machen. Also letztendlich haben ja die Journalisten, die da Interviews gemacht haben, den Tätern auch eine Bühne geboten. Also das Bild, wo einer der Geiselnehmer dann seine Waffe auch in den eigenen Mund gehalten hat und damit entsprechend dramatischen Worten ein Stück weit seine eigene Lebensgeschichte dokumentiert hat, dient sicherlich nicht dazu, irgendwelche aufklärerischen Dinge darzustellen. Also das war die Bühne für die Täter und so etwas sollte natürlich nicht gezeigt werden. Also insofern finde ich sehr positiv, dass der Bericht mit Plasberg oder das Interview mit Plasberg eben nicht auf Sendung gegangen ist, weil eben aus meiner Sicht ein sehr verantwortungsvoller Redakteur sich dafür entschieden hat, darauf zu verzichten.
Sie sind ja jetzt nun Medienethiker und wenn man als Medienethiker auf solche Ereignisse wie Gladbeck schaut, dann schaut man ja oft auf das Verhalten Einzelner. Wenn wir mal die Strukturen ansehen wollen, heute gibt es ja eine immer stärkere Verschränkung von klassischen Medien und sozialen Medien. Facebook und YouTube sind mittlerweile auch Ausspielwege des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geworden und dort zählt ja im Grunde die Anzahl der Klicks vor allem und Klicks haben auch sehr viel mit schnellen Reizen zu tun. Sind das eigentlich günstige Bedingungen, um bei einem Ereignis wie Gladbeck auch mal Nein zu sagen als Journalist?
Ja, es kommt immer darauf an, wer letztendlich diese Informationen in welche Netze hineinstellt. Also der unbedarfte User, also man spricht ja auch von Prosumern, also Produzenten und Konsumenten, sind ja ein und dieselbe Partei quasi, dass letztendlich eine ganz normale Bürger solche Dinge auf Facebook oder wohin auch immer stellen können. Und wenn jemand da beispielsweise einen Autounfall, eine Geiselnahme, ein Ereignis welcher Art auch immer in soziale Netzwerke stellt, hat der vielleicht nicht die Sensibilität, wie sie Journalisten und Journalistinnen haben sollten. Also es hat sich natürlich schon so geändert und beispielsweise ist es bei Autounfällen ja inzwischen so, dass besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit eben die Gaffer dann nicht die Möglichkeit haben, nach den Unfall zu filmen. Also das sind natürlich ganz neue Dimensionen, dass letztendlich jeder in der Lage ist, das ins Netz zu stellen und dass beispielsweise auch Journalistinnen und Journalisten diese Aufnahmen aus Facebook oder anderen Kanälen rausnehmen, dann selber ins aktuelle Programm reinsetzen. Auch hier muss man natürlich differenzieren, wer hat welche Aufgabe und wer hat welche Sachzwänge. Also die öffentlich-rechtlichen Medienanbieter haben ja nicht den kommerziellen und ökonomischen Druck, wie es Privatkommerzielle beispielsweise haben. Insofern ist es noch weniger gerechtfertigt, jetzt mit dem Primat der Kommerzialisierung zu argumentieren, denn letztendlich sind die Einschaltquoten, die Klickzahlen bei den öffentlich-rechtlichen nicht so relevant und nicht so existenziell wie bei den Privatkommerziellen.
Aber trotzdem jetzt nochmal an den Medienethiker, wie würden Sie diese Strukturen bewerten?
Ja, die Strukturen sind natürlich dahingehend problematisch, weil es einen Qualitätsverlust gibt, weil es eine Deprofessionalisierung gibt. Also jeder kann sich an jedem Diskurs beteiligen, Bilder reinstellen, die ungefiltert auf allen möglichen Kanälen landen. Und das hat eben zur Folge, dass auch eine ganze Reihe von hochgradig problematischen Bildern, die also Persönlichkeitsrechte verletzen, die jugendgefährdend sind, die andere Menschen beschimpfen, also Stichwort Shitstorm und Ähnliches, natürlich eine unglaubliche Relevanz gewinnen. Und ja, die klassische Gatekeeper, Türöffnerfunktion des Journalismus ist ja seit Jahren auch nicht mehr vorhanden. Also eine ganze Reihe von speziell jugendlichen Nutzern, die sind ja ausschließlich auf Facebook und sozialen Netzwerken unterwegs. Und da geht es nicht um qualitativ hochwertige Einordnung von professionell ausgebildeten Journalisten, sondern es geht, wie Sie eben auch schon gesagt haben, um Emotionen, um Affekte, um Bilder, die eine entsprechend schnelle Wirkung und entsprechende Klickzahlen generieren. Aber mit Qualitätsjournalismus hat das natürlich nichts mehr zu tun.
Also diese Frage von Nähe und Distanz zu einem brutalen Geschehen, das ist ja im Grunde nicht nur eine räumliche Frage, sondern vor allem eine Frage der journalistischen Reflexion und sozusagen der eigenen Standards. Im Grunde geht es ja aber eigentlich um die Frage, welchen Journalismus wollen wir und wollen wir in der Zukunft? Wird diese Frage aus Ihrer Sicht zurzeit ausreichend diskutiert?
Also die Frage wird ausgesprochen intensiv diskutiert. Die entscheidende Frage ist nur, sind die Menschen bereit, für Qualitätsjournalismus Geld zu bezahlen? Also aus meiner Sicht ist das zentrale Problem, wie kann sich ein qualitativ hochwertiger Journalismus jetzt außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks überhaupt finanzieren? Also die klassischen Tageszeitungen, speziell auch die überregionalen Qualitätszeitungen, haben doch mit erheblichen Einbrüchen der Leserschaft zu kämpfen. Und insofern muss man sich natürlich Gedanken machen, welche Struktur und welches Finanzierungssystem wollen wir für Qualitätsjournalismus haben?
Fragt Christian Schiecher. Er ist Professor für Medienethik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Wir sprachen über 30 Jahre Geiseldrama von Gladbeck und die Folgen für unsere Medienlandschaft. Herr Schiecher, besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Historische Töne vom Gladbecker Geiseldrama finden Sie übrigens auch auf unserer Internetseite unter SWR2 Wissen Archivradio.